der nächsten Stunde eine Extra-Sendung von Natürlich Gesund. Am Mikrofon und Schaltpult Elisabeth Schramm. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Sendung von Natürlich Gesund im Dezember gehört, als es um Neurostress ging, mit dem bekannten Umweltmediziner Dr. Harald Banzhaf. Er wies zum Ende eindringlich auf die bekannte Gefahr der radioaktiven Strahlen und vor allem auch Elektrosmog hin. Dieses Thema Strahlenbelastung und Elektrosensibilität, Elektrosmog, greife ich heute auf. Live hier mit mir im Studio Frau Dr. Rosina Sonnenschmidt, eine große Expertin auf diesem Gebiet. Ob Behandlungen nach Strahlentherapie oder elektrohypersensible Menschen, die leider immer noch auf wenig Verständnis bei vielen Ärzten und Umweltpolitikern stoßen. Ja, und vor allem sammelte sie Erfahrungen in Japan mit medizinischen Fachkräften, die strahlengeschädigte Menschen behandeln. Frau Dr. Rosina Sonnenschmidt, Heilpraktikerin aus Pforzheim, bekannt durch Fernsehen, Radio und als Buchautorin für Ärzte und Heilpraktiker, ein herzliches Willkommen hier bei der Wüstenwelle.
Ja, danke schön für die Einladung.
Frau Dr. Sonnenschmidt, Sie halten morgen ein Sonder- oder Fortbildungsseminar, auch Workshop für Ärzte und Heilpraktiker, also medizinisches Fachpersonal. Ja, umso mehr freut es mich natürlich, dass Sie auch hier sind beim Radio, um mit uns Ihr Wissen zu teilen. Doch verraten Sie uns doch ganz grob, was für ein Thema Sie morgen abhandeln.
Also zunächst mal sind das ja alles Kollegen und Kolleginnen, die selber schon mit dem Thema der Elektrosensibilität auch vertraut sind. Also durch Überbelastung von technischer Strahlung und Kommunikationsstrahlung. Und das war, weshalb also so viele kommen und das Interesse so groß ist, man fragt sich natürlich bei dieser Art Krankheit, die einen unglaublich großen Symptomenkomplex hat, wie kann da Heilung geschehen? Und ich werde also morgen Heilungsberichte bieten und vorstellen, wie das ganzheitliche Konzept aussieht, um Menschen eben zu behandeln, die in ihrem Beruf beispielsweise starker Strahlung ausgesetzt sind, also ob in der Klinik oder im Computerwesen und so weiter.
Ich weiß, dass es mehr als übervoll ist von Anmeldungen hier. Ich habe heute noch mal eine Mail bekommen, wie viel jetzt da sind. Ja, es ist ausgebucht. Voll ausgebucht. Die Nachfrage ist also groß, weil immer mehr strahlenbelastete Menschen in die Praxis kommen.
Ja, und vor allen Dingen, weil wir mit Sorge beobachten, dass bei den Kindern, die ja oft ohne Handy schon gar nicht mehr auskommen können oder ohne Smartphone und diese ganzen modernen Geräte, ziemlich starke Schäden sich abzeichnen. Beispielsweise, dass sie kaum noch eine artikulierte Sprache haben, dass der Bewegungsapparat sehr arrhythmisch ist.
So extrem schon?
Ja. Auf jeden Fall. Und natürlich auch, dass sie also gar nicht mehr kreativ denken können. Denn heute ist ja so, wenn ich das mal ein bisschen scherzhaft übertreibe, wenn man nichts weiß, dann googelt man.
Ja.
Und oder geht zu Wikipedia. Und weil das also schon krankhafte Züge annimmt, hat man beispielsweise in Frankreich in der Schule das Nachschlagen bei Wikipedia schon offiziell verboten in den Schulen.
In den Schulen, ah.
Ja.
Mhm. Bevor wir hier einsteigen, oder mit diesem Thema, Sie wollen hier ja auch einiges sagen, Gott sei Dank, würde ich gern noch ein paar Worte zu Ihrer Person sagen. Es ist einfach zu interessant, auch Ihr Lebenslauf, um darüber wegzugehen. Ich fange an. Musikstudium Gesang und Trompete, Promotion in Musikethnologie, Indologie, Ägyptologie. In den 70er Jahren betrieben Sie Feldforschung in den Slums Nordindiens. Ja, Aber es folgte dann keine Unilaufbahn, sondern eine 20-jährige Musikerzeit oder Karriere, kann man schon sagen. Musikerkarriere. Sie als Sängerin mit dem Sephira-Ensemble aus Stuttgart. Hauptsächlich, spätitalienisches Barock. Ich weiß es nicht, also Sie können mich gerne korrigieren.
Frühbarock.
Oh, früh. Ja, aber Sie haben uns einiges mitgebracht und gerne würde ich ein Stück davon spielen. Frau Dr. Sonnenschmidt, vielleicht sagen Sie den Titel an und ja, aus welcher Zeit diese Aufnahme stammt.
Also wir beginnen heute ziemlich früh. 1983 habe ich noch Renaissance-Musik gemacht und das erste Stück ist aus der spanischen Renaissance. Wir waren als Ensemble Spezialisten für spanische Renaissance-Musik.
Ja, und Sie machten ja auch viele CDs und ja. Funk- und Fernsehaufnahmen
ja.
Und sind voll radioerprobt.
Ja, kann man sagen, ja, weil ich auch als Redakteurin tätig war.
Ja, also hören wir mal rein. Wunderschön. Frau Dr. Sonnenschmidt, wie kam Sie dann zum Heilen?
Ja, das ist ganz witzig gewesen. Ich habe mich während der Musikerzeit immer für Heilkunde interessiert und begann mit der chinesischen Medizin, also das heißt eigentlich mit Akupunktur. Und viele Kollegen hatten oft Probleme während des Konzerts in den Pausen. Und ich habe also gelernt, sehr schnell zu erfassen, was ist los, und habe Nadeln schnell gesetzt. Wir haben ja immer nur eine halbe Stunde Pause gehabt oder 10 Minuten manchmal nur. Und das war ein wahnsinnig gutes Training, das ich eigentlich schon 10 Jahre lang genadelt habe und habe den Kollegen helfen können. Und dann habe ich mich gleichzeitig auch für die Homöopathie interessiert. Und irgendwann habe ich alles gesungen, was ich singen wollte. Und habe gedacht, naja, jetzt widme ich mich der kleinsten Bühne, nämlich der Praxis. Ich hier, da der Patient. Und ja, ich kann sagen, dass ich am meisten über Heilen auf der Bühne gelernt habe. Ja, das ist ein solcher Stress, wenn man...
Tatsächlich
das
mit ist ja Kollegen.
Jetzt, ja, das war ja jetzt nicht sehr virtuos, aber ich habe dann hauptsächlich Koloratursopran-Arien gesungen und da hat man nur einen Wurf. Also man kann nicht sagen, ich probe das jetzt mal, ja. Sondern im Konzert hat man nur einen Wurf. Also es war schon sehr anstrengend. Aber gleichzeitig habe ich eben gelernt, dass die Menschen, die da hinkommen, von ihrem Alltag weggeführt werden.
Mhm.
Und so sehe ich das heute auch in der Praxis, dass ich dem Patienten versuche klarzumachen, dass er durch den Heilungsprozess von seiner Fixierung auf die Krankheit wegkommt.
Ja. Ja. Ich setze gleich die nächste Frage an. Ja, vielleicht passt es da auch. Was trieb Sie an als fröhliche, kreative, erfolgreiche Frau, gerade dann Patienten mit chronischen Krankheiten oder schweren Pathologien wie Krebs zu behandeln? Das geht vielleicht in die Richtung auch?
Ja, es ist so, dass ich erstmal uns Menschen mag. Also ich finde unsere Spezies klasse. Wir machen zwar auch viel Blödsinn, aber es ist doch erstaunlich, was wir Menschen ins Werk setzen. Und mich hat einfach interessiert, warum werden wir krank? Das ist natürlich einerseits eine rhetorische Frage, weil in dem Augenblick, wo wir inkarniert sind, unterliegen wir der Dualität. Wir können ja. Sterben, wir können geboren werden. Gleichwohl hat mich aber interessiert, was ist die Ursache von Krankheiten, weshalb ich also auch mich sehr früh in der Homöopathie für die Miasmatik interessiert habe, die Hahnemann ja erfreulicherweise uns geschenkt hat, nämlich die Frage, was ist unter der Krankheit, die Krankheit unter der Krankheit,
ja.
Was ist die Ursache?
Ja.
Und das war so erfolgreich, dass ich also fasziniert war von den Heilungsmöglichkeiten, die ein Mensch hat, auch wenn er schwer krank ist.
Auch also eben langwierige Strahlen,
ja.
Strahlen noch nicht, aber chronische Erkrankungen.
Ja.
Aha.
Und mich hat das einfach nicht beeindruckt zu sagen, das ist eine schwere Krankheit, Krebs ist besonders schwer oder Strahlenbelastung ist so, sondern wenn man an die Ursache rangeht, dann sieht man ja auch die Potenziale, also die, was hat der Patient für Potenziale, um sich selbst zu heilen. Ich verstehe mich ja nur als Begleiterin und insofern, mein Vorteil war, dass für mich einfach gar kein Schrecken vor irgendeiner Krankheit bestand, sondern ich sehe, was dieser Mensch für Potenziale hat, für Gaben hat und ich sehe auch, was ich ihm zutrauen kann.
Also so ressourcenorientiertes Arbeiten,
ja.
Würde man sagen,
ja.
Dazu.
genau.
Aha. Oder Salutogenese.
Richtig.
Auch so, diese Wörter kennt man ja, heute schon mittlerweile. Oder ihnen auch wieder das Schöpferische, Kreative oder auch die Schönheit der Welt nahe zu bringen.
Unbedingt. Also alle meine Patienten und inzwischen viele Ärzte und Heilpraktiker, die bei mir die Ausbildung machen in miasmatischer Homöopathie, animieren die Patienten, dass sie sich parallel zu dem Einnehmen, Konsumieren von irgendwelchen Arzneien oder dass sie Heilmethoden anwenden, lernen sie, sich schöpferisch auszudrücken. Also da lege ich größten Wert drauf und das hat den größten Erfolg, dass die Menschen merken, jeder hat was zu sagen. Es muss ja nicht auf der Bühne sein, es muss nicht professionell sein, aber für die Seele braucht es eine kreative Nahrung.
Ja, dieses Heilerische dann.
Ja, und das heilt ungemein.
Ja.
Malen, tanzen, kalligrafieren, musizieren.
Schön. Aber wie kam sie dann zur Strahlenbelastung?
Ja gut, also es ist ja unübersehbar. Ich selber bin kein Technikfreak und ich habe einfach in den letzten Jahrzehnten zunehmend festgestellt, dass die Strahlenbelastung wächst, dass immer mehr technische Geräte notwendig sind. Ich habe ja noch die Anfänge des Computers erlebt und also das sind ja rasante Entwicklungen auch gewesen und ich bin nicht der Meinung, dass wir das Rad zurückschrauben müssen, aber was wir verloren haben, ist einfach das Maß zu finden, dass wir einen Ausgleich finden zu dieser ganzen Strahlenbelastung. Und nachdem ich eben auch gesehen habe, viele Patienten, die gar nicht wegen Strahlenproblemen kommen, sind aber dennoch durch ihren Beruf extrem belastet, Elektrosmog belastet und so weiter. Ja. Und das war für mich also von Anfang an ein Punkt, auf den ich mal einen Fokus richte, was läuft da ab und was verursachen Strahlen.
Ja. Hatten Sie vielleicht auch noch so strahlenbehandelte Krebspatienten mit verheerenden Folgen, eventuell noch dazu Pharmamittel mit allen Nebenwirkungen oder weniger?
Damit habe ich weniger zu tun, weil die Krebspatienten, die zu mir kommen, haben maximal eine Operation. Und dass die Strahlentherapie eine enorme Nebenwirkung hat, das ist ja völlig klar. Vor allem, wenn es so zyklische Strahlentherapien sind oder auch Chemotherapien. Eine einzelne oder wenige Strahlentherapien oder zwei oder drei Infusionen, Chemoinfusionen machen gar nichts aus und haben auch keine Nebenwirkung. Das Problem ist einfach, dass mehrere Zyklen gemacht werden. Und ich habe eben auch gesehen, wie die Menschen aussehen. Und wenn ich diese Bilder den Kollegen zeige, dann fangen einige an zu weinen, weil sie sagen, das gibt's ja gar nicht. Viele haben das überhaupt noch gar nicht gesehen. Wie sieht der Körper eines Menschen aus, der also chemoverseucht und strahlenverseucht ist?
Von der Psyche gar nicht zu reden.
Ja, da brauchen wir gar nicht erst
reden. Ja. Ihr Schwerpunkt ist bei Strahlenbelastung miasmatische Homöopathie, Frau Dr. Sonnenschmidt. Vielleicht für unsere Hörer, was versteht man unter Miasma? Wir haben es ja schon gerade angedeutet, aber vielleicht für unsere Hörer, man hört es immer öfters jetzt.
Ja, also wir bedienen uns immer noch dieses altgriechischen Begriffes. Hahnemann war einfach Humanist und der hat also natürlich altgriechisch gekonnt. Darum hat er den Begriff gewählt. Miasma übersetzt heißt einfach nur Verunreinigung. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist eine Zusammenwirkung von körperlichen und geistigen Degenerationen, die sozusagen unter der Krankheit sind. Das kann zum Beispiel eine Erbkrankheit sein. Also nehmen wir mal an, jemand hat destruktive Symptome, atrophische Prozesse, also die Muskeln verschwinden oder bilden sich zurück oder die Schleimhaut bildet sich zurück, dann haben wir destruktive Prozesse und da kann es durchaus sein, dass die Vorfahren von diesem Patienten in einer Gegend gelebt haben, wo beispielsweise 1920 noch die Syphilis durchgezogen ist. Das heißt, das ist eine Erbkrankheit, die dann den Boden, das Fundament bildet und darauf können sich dann im Laufe des Lebens durch Stress oder was weiß ich, irgendwelche Krisen im Leben Krankheiten herausbilden.
Ja.
Das ist das, was Hahnemann eben meinte, die Krankheit unter der Krankheit. Das ist zum Teil geerbt und zum Teil aber auch ein kollektiver Zeitgeist, der eine große Rolle spielt. Also was ist jetzt in unserer Zeit gang und gäbe? Wie verhält man sich in unserer Zeit? Damit habe ich mich sehr viel befasst in den verschiedenen Jahrhunderten.
Ja.
Und aus der Summe all dessen, kollektives Bewusstsein, individuelles Bewusstsein, ergibt sich also sozusagen eine Diathese, eine Krankheitsbereitschaft.
Ja.
Die behandle ich.
Sagen, wir haben noch einen Heilpraktiker-Kollegen hier sitzen im Studio. Er macht Fotoaufnahmen, Josef Kugler. Und er macht Familienstellen. Und ein bisschen geht es ja auch so Schichtarbeit. Wo könnte es vielleicht noch herkommen, wo man nie draufkommt? Und sie machen ja auch so Schichtarbeit, bis sie an die Ursache rankommen.
So ist es, genau. Deshalb ist das auch wichtig gewesen, als ich Bert Hellinger vor 20 Jahren traf, sagte ich ihm, also er hat mich damals in Baden-Baden besucht und wir haben uns sehr gut verstanden und ich habe ihm einfach gedankt, dass er uns westlichen Menschen wieder einen Ahnenkult beschert hat und dass wir eben natürlich nicht dauernd nach hinten gucken, also gibt es noch einen Schuldigen in der Familie,
ja.
dass vieles auch mit mir selber zu tun hat, aber gleichwohl ist es sehr, sehr gut, dass wir systemisch denken.
Ja.
Und genauso ist es in der Miasmatik, da müssen wir systemisch denken, was ist individuelle Anlage, was ist aber auch Erbstück.
Ja.
Und ich bin eben fit in den Erbkrankheiten, sehr zur Gaudi, damals in meiner Heilpraktikerprüfung habe ich den Amtsarzt gefragt, können Sie mich nicht ein bisschen über die Syphilis fragen, da bin ich fit. Und da sagte er, ich habe heute keine Lust auf Syphilis. Also wir hatten eine sehr lustige Prüfung, aber er wollte dann auch wissen, warum. Und ich sage, ja, ich befasse mich mit diesen Erbkrankheiten, was die später im Leben dann für Symptomatiken
auslösen,
entwickeln.
Oder ja, Immer mehr Menschen, das weiß man ja, interessieren sich für Homöopathie, weil sie einfach keine Lust mehr haben auf diese Symptomenbehandlung. Also das merkt man ja mehr und mehr. Ja, schön. Die wollen einfach mehr und mehr auch an die Ursache ran.
Ja.
Gut, dann haben Sie das erklärt für unsere Zuhörer ganz, ganz prima, weil miasmatische Homöopathie bei Strahlenbelastung. Sie schrieben Bücher sogar darüber. Und folgten Einladungen zur Kaiserlichen Homöopathiegesellschaft nach Tokio und wurden 2009 dort zum Ehrenmitglied ernannt. Eine wirklich große Auszeichnung, gerade Japan, mit seinen 60-jährigen Erfahrungen mit diesem Phänomen, also Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki, Reaktorunglück Fukushima, ja. Es ist eine große Auszeichnung.
Ja, das sicherlich. Das, was ich in Japan gelernt habe, ist diese große Diskrepanz. Was wir hier in Deutschland über Japan hören, das ist ja also immer nur sehr wenig im Grunde genommen. Das, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass die Japaner auf der einen Seite ein sehr starkes ökologisches Bewusstsein haben, wenn es also um ihren grünen Tee geht. Und interessant ist eben, oder ich habe dort solche Plantagen auch besucht und der Vorteil ist, dass die Japaner eben dieses Mittel zum Beispiel nicht nur aus ästhetischen Gründen einsetzen, sondern auch als Arznei. Dann sehr, sehr interessant war, dass in Nagasaki eine Atombombe niederging, die mehr Plutonium hatte und in Hiroshima eine, die mehr Uranium enthielt. Und was die Japaner nun erforscht haben, vor allen Dingen die Homöopathen, ist, dass die Uranium-Erkrankten
ja.
sich völlig anders verhalten als die Plutonium-Verseuchten. Die Uranium-Persönlichkeiten, kann man sagen, weshalb die auch das Blutmittel einsetzen, also Uraniumnitricum zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Mittel bei Strahlenbelastung. Aber wir haben es hier mit Menschen zu tun, die sind sehr kooperativ und da war auch gar kein Thema, also in diesem Bereich Japans, sich sofort der Homöopathie und der Ganzheitsmedizin zu öffnen. Und wenn Plutonium im Spiel ist, diese Persönlichkeiten entwickeln einen ganz starken Autismus. Sehr ablehnend, sehr abgegrenzt und sehr schwer zugänglich. Und Plutonium Nitricum ist ein Mittel eben für die Strahlenverseuchten, die also sehr stur wirken und sehr abweisen und überhaupt nicht kooperativ. Das ist ja schon mal sehr spannend, dass man die Mittel auch Persönlichkeiten zuordnen kann.
Ja, ja. Gibt's ja noch mehr so homöopathische Mittel. ja.
Radiumbromatium natürlich, also ich meine jetzt Röntgen, Strahlenmittel und so Radiumbromatium oder X-Ray, also direkt Röntgenstrahlen, aber auch Cäsium, das ist ein wichtiges Mittel.
Nach dem Thema würde ich gerne nochmal Musik von Ihnen auflegen. Ich habe eine CD eingelegt, aber ich weiß natürlich nicht, was kommt. Frühbarock.
Nummer eins, ne?
Ja.
Ja, das ist jetzt so eins meiner Lieblingsstücke von Giulio Caccini, virtuose Gesangsmusik von 1606.
Frau Dr. Sonnenschmidt, in Ihrem Buch, ach so, Sie haben gesagt, das war gar nicht der Titel, wenn das jemand kennt, dann wäre das doch...
Ja, das war die Sinfonia von Stefano Landi.
Gut. Ja, ich mache weiter. In Ihrem Buch Homöopathie bei Radioaktivität schreiben Sie, wir Menschen haben den Atomstrom erschaffen, folglich müssen wir auch damit leben. Des Weiteren, wir Menschen haben die Atomkraft erschaffen und müssen uns nun mit den Folgen auseinandersetzen. Klingt doch sehr pragmatisch. Wollen Sie Menschen, also uns, auch etwas wachrütteln damit? Weckrufe?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass der Atomstrom oder die technische Strahlung, ob jetzt in der Klinik oder jetzt im Kommunikationswesen, nicht erschaffen wird, damit es uns Menschen besser geht, sondern ausschließlich ist das ein Wirtschaftsfaktor. Und das, was ich sehr schade finde, ist, dass man immer erst damit Geld macht und dann erst Forschung anstellt, was macht das mit dem Menschen. Schlimm ist, dass der Mensch nicht im Zentrum steht, denn der muss das ja aushalten. Und insofern sehe ich meine Aufgabe auch darin, durch solche Kurse oder in den Kursen darüber zu reden. Was ich bemerkenswert finde, vor 3 Jahren habe ich mal Homöopathen dieses Thema gestellt und da war niemand bereit, sich das anzuschauen. Und jetzt ist die Technik noch schneller und jetzt können also die Geräte kaum noch abgestellt werden. Jetzt ist es einfach so augenfällig, dass man sich damit befassen muss. Also wir rennen eigentlich hinter unserer eigenen Erfindung her.
Ja, ja, es ist ja auch so, 200 Reaktoren in Europa, Reaktorkatastrophen in Tschernobyl vor 29 Jahren, die Gegend ist immer noch verstrahlt. Fukushima vor 4 Jahren, die Meiler weiterhin instabil. Und radioaktives Wasser fließt in den Pazifik. Verdrängung. Statt vorbeugende Maßnahmen, so wie Sie sagen, vorbeugende Maßnahmen ergreifen oder sinnvolle Behandlungskonzepte entwickeln. Wie erleben Sie das auch von der politischen Seite?
Ja, dass man wirklich also entweder Scheuklappen vors Auge tut oder den Kopf in den Sand steckt, um das einfach nicht anzuschauen. Wenn man sieht, dass seit etwa 20 Jahren von der EU auch noch in sehr früher Zeit wissenschaftliche Studien eingefordert wurden, wie überhaupt Strahlenbelastung, Elektrosmog wirkt und was er bewirkt im Körper. Die ganzen Ergebnisse liegen ja vor. Und ich finde es einfach unverantwortlich, dass man dann sagt, ja schön, Sie haben das erforscht und jetzt machen wir Punkt, jetzt machen wir einfach so weiter.
Ne?
Und immer mehr Umweltmediziner oder eben auch Heilpraktiker, die sich damit befassen, stehen vor der Tatsache, dass auf der einen Seite das immer heftiger wird und immer mehr Strahlenbelastung da ist und auf der anderen Seite wir wie Rufer in der Wüste zugange sind und man uns einfach nicht ernst nimmt. Ne? Das ist schon eine heftige Sache.
Ja, aber welche Erfahrungen machten Sie dann diesbezüglich in Japan? Ist dieses Land offener nach all den schlimmen Erfahrungen? Stellt sich dieses Land den Fragen und Antworten, Vorsorge, Vorbeugung oder Nachsorge mehr?
Nein, also man kann das nicht kollektiv sagen. Japan ist total gespalten. Wir haben eine unglaubliche Technik dort, also Fortschritt in der Technik, haben ja auch sehr viel von den Japanern übernommen. Autotechnik und Kommunikationstechnik. Und dann gibt es aber die andere Seite, die hat einen Emoto hervorgebracht. Die hat EM, also effektive Mikroorganismen hervorgebracht. Die ganze Ökobewegung geht seit 1930 von Japan letztendlich aus. Also ich meine jetzt der biologische Landbau und so weiter. Also Japan hat sehr viel wertvolle Dinge getan, aber jetzt nach dem Unfall in Fukushima hat die Initiatorin, Dr. Torako Yui, die die Homöopathie nach Japan gebracht hat, gehofft, dass also die 1500 Homöopathen auch wirklich jetzt aufstehen und so weiter. Das tun die auch. Die tun auch sehr viel. Also beispielsweise, die sind 100 Homöopathen sofort nach Fukushima gereist und haben den ganzen Angehörigen, also den Arbeitern, Angestellten dieses AKWs, unentgeltlich Hilfe geboten. Und es war so, dass schon nach 2 Wochen die Arbeiter nicht mehr auf Bleiplatten schlafen mussten. Und was hier auch nicht bekannt ist, dass also die Leukämiefälle nur ein Bruchteil von dem waren, was sonst passiert, wenn eben die Leute nicht behandelt sind. Also die Japaner glauben 100% an die Homöopathie. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, unbedingt. Und auch was sie sonst machen, also sie haben wirklich ein super ganzheitliches Konzept, Ernährung, Rezitation, Bewegung, Rhythmik und so weiter, plus die Homöopathie, und haben geschafft, dass diese Menschen eben überlebt haben. Ne? Mhm. Also die waren hochgradig verseucht, und da gehört was dazu. Ich weiß nicht, wenn hier irgendein Reaktorunfall ist, ob wir 100 Homöopathen finden, die spornstreichs dahin reisen und wirklich sofort Hand anlegen und umsonst therapieren. Also ich stelle das mal in Frage.
Hilflosigkeit ist dann erstmal, ja.
Ja, ne?
Ja, aber ich habe schon auch Kritik zu üben, oder besser, nee, Unverständnis. In Tokio plädierten Wähler für den Wiedereinstieg in die Atomkraft. Also für mich widersprüchlich. Ja. Liegt es an der Kultur, ihrer positiven Lebenseinstellung oder Wirtschaftsinteressen? Sie kennen das, ja.
Es ist ganz richtig. Also wie ich schon sagte, das Land ist in sich gespalten. Es gibt eine Bewegung, die das alles nicht will, die Öko-Bewegung unbedingt weiter unterstützen möchte. Aber es gibt natürlich diese wahnsinnig großen Konzerne, die das Volk so lange bearbeiten und irgendwelche Horrorvisionen, ja, wenn das Licht ausfällt, wenn das ausfällt und so weiter, proklamieren, sodass dann eben genügend Leute auch wieder für den Atomstrom plädieren. Aber ich möchte das sehr bezweifeln. Ich weiß nicht, was für Botschaften wir aus dem Land bekommen, ob das wirklich so stimmt. Ich höre von den Japanern immer auch ganz andere Stimmen. Also die Nachrichtenübertragung.
Ach, so. Ach, seht mal,
das weiß man
nicht.
Diese
Angst ist doch gar nicht.
Ja, aber in Japan ist man wirklich sehr, sehr wach geworden durch Fukushima.
Ja.
Und es gab eine Delegation 2012 von, ich weiß nicht wie viel, zig Japanern, die wollten wissen, wie wir in Deutschland gegen den Atomstrom protestieren, was wir tun. Und die sind nach Süddeutschland gekommen, um hier zu lernen, was für Strategien gibt es, was für Alternativen. Also sie sind sehr willig, aber das ist natürlich nicht das gesamte Volk.
Ja, wir machen noch mal Musik, ein kurzes Stück. Ich möchte schon noch was fragen zu Ihrem Buch. Ja, ein kurzes Stück. Ich lege noch mal die gleiche auf, weil das andere, habe ich gesehen, ist zu lange.
Gut.
In Ihrem Buch, Frau Dr. Sonnenschmidt, schrieben Sie bei Radioaktivität: Strahlen kommen auf leisen Sohlen daher, riecht nicht und man sieht nichts, durch die Winde um den Erdball driftend, eine gefährliche Spur hinterlassend. Also ich denke dabei auch an die Ukraine, an die Krise. Michail Gorbatschow, den ich sehr schätze, ein engagierter Mann für globale Menschenrechtsbewegung, warnte mit scharfen Worten vor einem großen Krieg oder Eskalation in Europa wegen der Ukraine. Er sagte, ein solcher Krieg würde heute unweigerlich in einen Atomkrieg münden, wenn einer die Nerven verliert angesichts der angeheizten Stimmung. Also sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ohne lähmende Radioaktivitätsangst oder Panik, ist schon angesagt, meiner Meinung. Ich weiß jetzt nicht, was Ihre Meinung ist. Ob Sie sich da ganz raushalten oder wie Sie da denken, weil wir haben ja wirklich diese amerikanische Hörigkeit, und das ist ja nicht zum Aushalten für manche denkende Menschen. Ja.
Ja, kann ich nur zustimmen. Es ist so, dass wir auf der einen Seite sehr deutlich sehen, wie sich eine Strahlenbelastung zeigt. gerade jetzt in diesen Verhandlungen wegen der Ukraine, man kommt zu keinem Konsens. Dieses Getriebensein und immer wieder neu mit den Gefahren auch spielen und so weiter, das ist genau das, was ich auch bei den Patienten erlebe im Kleinformat, dass die sich getrieben fühlen und einfach nicht, sagen wir mal, einen Common Sense haben, einen gesunden Menschenverstand haben und zu sagen, wir müssen einfach mal ein bisschen zurückrudern. Wir müssen einfach mal besonnen die Situation angucken und versuchen, andere Lösungen zu finden, ja, als das zu riskieren, einen Atomkrieg zu führen, der bei dem es keinen Gewinner nebenbei bemerkt gibt. Denn wenn, dann ist das was anderes als Hiroshima und Nagasaki, das ist ja völlig klar. Also dieses Getriebensein und überhaupt keine Meinung haben, keinen Standpunkt haben, gerade was in Deutschland abläuft, zeigt einfach genau das gleiche Symptombild wie der einzelne Patient, der kommt und sagt, ich bin völlig aus dem Häuschen, ich komme zu keinem Ergebnis mehr, ich habe kein Ziel mehr, ich kann nicht mehr klar denken. Genau so verhalten wir uns auch im Kollektiv im Augenblick und ich halte das wirklich auch sehr für sehr gefährlich.
Also Sie meinen jetzt Elektrosmog, der auf uns einwirkt und uns eigentlich auch zu Marionetten macht und lähmt.
Ganz genau. Ich meine, wir unterwerfen so uns dem bedingungslos.
Genau. Ich wollte noch fragen, was bewirkt eine erhöhte Strahlung im menschlichen Organismus? Wie äußert sich so eine Strahlenkrankheit? Also von der spricht man ja, wenn eben extreme Strahlendosen durch einen Reaktorunfall oder Atombombenexplosion einwirken.
Also dazu ist aber, sind zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, wir haben auf der Erde ja sowieso erhöhte Strahlung. Wenn das aber eine natürliche Strahlung ist, dann kann man sehen, dass die Menschen, die da leben, wesentlich schärfere Sinne haben, wesentlich wacher sind, ein erweitertes Bewusstsein haben, oft hellsichtig sind. Also ich denke gerade an
Sonne oder?
Ja, einfach dadurch, dass erhöhte Strahlung da ist. Es ist erstmal nicht negativ.
Ja.
Wir haben das einmal in Hohenlohe, wir haben das auch im Münsterland, dass da Menschen sind mit dem zweiten Gesicht. Und wenn man das geologisch anschaut, also was ist das für eine Topografie, was ist das für eine Landschaft, dann ist da eine erhöhte Strahlung. Wenn die aber zu
sehr
hoch
interessant,
ist, dann schlägt es genau um. Also das ist nur ein bisschen, was wir Menschen als natürliche radioaktive Strahlung vertragen. Wenn das erhöht ist, dann haben wir diese vielen Krebsfälle. Und dann weiß man, in diesen Regionen ziehen die Menschen automatisch weg, weil sie einfach alle krank werden.
Ja, und gibt's, ja genau.
Na, wir kennen ja solche Gegenden, also jetzt gerade am Eichelberg Richtung München, da ist so ein Gebiet, da ist die radioaktive natürliche Strahlung so hoch, dass einfach zu viele Menschen dort schwerst erkranken. Und das ist genau der Punkt, wenn jetzt dazu außerhalb dieser speziellen Regionen Menschen dauernd im Elektrosmog sitzen.
Ja, im Radio zum
Beispiel. Fernsehen.
Nee, Radio. Oder hier überhaupt.
Genau.
Die Angestellten,
dann,
ja.
Dann können wir natürlich jetzt die Menschen nicht von ihrem Arbeitsplatz vertreiben, sondern das, was ich mir anschaue, wo kann ein anderes Maß gefunden werden?
Der Ausgleich.
Wo kann der Ausgleich sein?
Ja.
Das ist dann wichtig.
Ja, aber dann ist es vielleicht wirklich eine große Lüge, wenn Zahnärzte oder Ärzte immer behaupten, wenn man mal eine Röntgenaufnahme oder Computer-CD, ach, so ungefähr, stell dich doch nicht an. Wenn sie zum Bergsteigen gehen, also wenn ich sage, ja, ich gehe gern Bergsteigen oder was weiß ich, fahr Rad in der Sonne, natürlich. Aber das ist dann gar nicht so zu vergleichen, habe ich Sie jetzt so verstanden?
Ja. Erstens mal halte ich solch eine Äußerung für unprofessionell und kann dem Patienten nur sagen, da suchen sich einen anderen Arzt, einen anderen Heilpraktiker. Also das ist Blödsinn, so zu argumentieren. Es ist eben so, auch die Fähigkeit, Strahlen zuzulassen, ist bei jedem Menschen auch ein bisschen verschieden. Aber wir gehen ja davon aus, jemand ist geschädigt, was man im Blut sieht, vor allen Dingen im Blut sieht. Man merkt es an der Müdigkeit, man merkt es, dass die Blutparameter sich nicht mehr sehr gut bilden, dass also auch degenerative Prozesse im Blut stattfinden und so weiter. Also Menschen können dadurch sehr schwer krank werden und das, was ich jetzt sehe bei den Patienten, die ich behandelt habe, dass die in ihrem Leben, in ihrem Alltag, der eben mit dieser Strahlung auch einhergeht, trotzdem einen Rhythmus finden, dass sie sehr viel Ausgleich haben, dass sie viel Rad fahren, dass sie viel singen, dass alles, die Atmung sehr gut ist, dass sie sich gut ernähren und einen Lebensrhythmus finden.
Ja.
Mit Muße.
wir gehen mal weg von GAU, Super-GAU oder Atomkrieg und wenden uns den alltäglichen Strahlenbelastungen noch ein bisschen mehr zu, weil das wirkt ja extremst auch auf unseren Organismus, eben Elektrosmog genannt, ein Ausdruck für die Gesamtheit von magnetischen oder elektromagnetischen Feldern. Ob Küche, in der Küche sowieso, also überall strahlt es da, im Bad, Schlafraum, Wohnraum, Arbeitsplatz und draußen Sendemasten. Welche Auswirkungen, Symptome beobachten Sie? Und Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet in der Praxis, auch vermehrt in Ihrer Praxis auf Körper. Es wirkt ja auf Körper, Geist und Psyche. Also bei Krebspatienten sieht man es ja extremst. Also da ist ja schon extrem klar.
Sicher, aber bevor jemand dann Krebs bekommt, sieht man die Strahlenbelastung. Die Leute haben extrem viele Schlafstörungen. Ah, sie sind nervös, sie sind erschöpft. Sie haben überhaupt keinen erquickenden Schlaf. Sie haben das Gefühl, keine Lebenskraft zu haben. Also sehr viele Burnout-Patienten haben eine extreme Strahlenbelastung und so weiter. Also daran merken die das. Aber wenn das eben bleibt, wenn das chronisch wird, dann kann es eben sein, da eben die Strahlung sehr stark aufs Gehirn, auf den Gehirnstoffwechsel einwirkt und auf das Blut, dass dann das anfängt zu kippen und dann entstehen wirklich schwere Pathologien.
Ja, ja. Also bei Epileptikern kennt man es ja, da ist es hundertprozentig nachgewiesen.
Absolut,
ja. Ja, ja, ja. Ja, wir sind, oh Gott, jetzt sind wir schon fast wieder am Ende. Die Stunde ging so schnell rum. Ich möchte aber noch auf die Kinder zu sprechen kommen, weil Kinder absorbieren Mikrowellenstrahlen stärker als Erwachsene, extrem. Heute sind ja schon Embryonalphasen passiv oder nicht mit nicht ionisierenden Strahlen dem ausgesetzt. Smartphones, Tablets, PC, Tech-Telefon, LAN, diese Sendemasten draußen sogar noch. Wie erleben Sie das da, also mit den schwangeren jungen Müttern, sind Sie sich dessen bewusst, welche schädigenden Belastungen auf Ihre Ungeborenen einwirken? Ja, oder es geht ja dann noch weiter, jetzt hat ja fast jede Mama ein Babyphone direkt im Bett und das sind ganz böse Strahlen, neben dem Kopf manchmal liegen.
Also die Sache ist im Prinzip ganz einfach. In der Therapie müssen wir da sehr konsequent sein. Es wird geschaut, welche Geräte sind absolut notwendig, wie können die ausgeschaltet werden. Und bei Schwangeren ist eben so, es gibt Frauen, die sind einfach einsichtig, dass sie wirklich nicht dauernd am Telefon hängen und dass vor allen Dingen der Schlafplatz vollkommen frei ist von irgendwelchen technischen Geräten. Es gibt Schwangere, die nicht einsichtig sind und da erlaube ich mir auch zu sagen, dann dürfen sie auch weiter krank bleiben. Also ich sehe keinen Grund, also ein Helfersyndrom zu entwickeln. Mhm. Wenn wir so eine schwere Krankheit, wie die lawinenartig kommen wird in den nächsten Jahren, behandeln wollen, müssen wir auch sehr konsequent sein. Ja, dass der Patient einfach Dinge ändern muss, lassen muss. Nicht, dass man sagt, es bleibt alles, dauernd zu telefonieren und diese schnurlosen Geräte zu haben und dann gleichzeitig gesund werden. Geht nicht. Geht ganz einfach nicht.
Oder auch in Tübingen, manchmal hängen die Babys vorne am Bauch, das ist wunderschön. Ja, genau. Aber das Handy halt am Ohr, ist furchtbar, oder in der Hand. Ja, manche haben ja jetzt schon die Ohrstöpsel drin, Gott sei Dank. Doch bevor wir jetzt, wir sind wirklich schon fast am Ende. Ich hätte noch einige Fragen. Bevor ich es vergesse, unser vierter Heilpraktiker-Gesundheitstag in der Waldorfschule Tübingen steht an, am 14. März. Liebe Hörer, Eintritt sind 3 € auf Spendenbasis mit den Schwerpunkten Hiroshima, Nagasaki und Fukushima. Hilfreiche Erfahrungen der Naturheilkunde bei Strahlenbelastung. Und das Schöne ist, das ist wirklich prima. Auch Sie, Frau Dr. Rosina Sonnenschmidt, werden dabei sein und den Eröffnungsvortrag halten. Hilfreiche Erfahrungen bei Strahlenbelastung. Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, also von Japan her. Was können wir vorbeugend prophylaktisch tun? Also es war jetzt auch schon ein bisschen eine runde Sache. Vielleicht könnten Sie das nochmal, welche bewährten Lösungen oder was hat sich wirklich bewährt, zusammenfassen? Also wie ist es auch mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Heilpilz? Sie würde mich auch interessieren, was propagiert wird und sündhaft teuer ist, sind so Abschirmgeräte für WLAN, Was halten Sie da davon?
Gar nichts. Also wenn wir eine wertvolle Lebensmittel nehmen, das, was also jetzt bei Strahlenbelastung nachweislich sehr gut wirkt, ist einmal grüner Tee, japanischer Grüntee und frisch
nicht verseucht?
Nein, nein, die sind nicht verseucht, gar nicht, gar nicht. Die haben so eine niedrige Millisievert-Leistung, also das ist erstaunlich, während die EU ungefähr das 500-fache erlaubt für die Teeeinfuhr. Und das andere sind eben frisch gepresste Säfte, weil die lebendige Enzyme enthalten und die sind für den Stoffwechsel und auch für die Entgiftung oder Ausleitung von Strahlenbelastung sehr, sehr gut.
Diese grünen Smoothies.
Ja, nicht oder sein, frische oder Säfte.
Frische Säfte.
Ja, einfach. Aber selber gepresst, keine gekauften.
Genau. Eine japanische Studie zur Elektrohypersensibilität, da komme ich jetzt nicht mehr dazu. Es werden weltweit immer mehr Menschen, die über eine Überempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern klagen. Das sind 85%, die klagen über Kopfschmerzen, das haben Sie aber schon erwähnt. Ich weiß bloß, es sind die gleich hypersensibel, über Konzentrationsschwierigkeiten beim Gedächtnis und beim Denken. Burnout haben Sie ja schon genannt oder das chronische Müdigkeitssyndrom. Es geht ja alles in die gleiche Richtung. Ja, das können wir nicht mehr genauer beleuchten, leider. Meine Frage noch, ähnlich wie Hochsensible, die nehmen ja auch immer mehr zu, oder Nahrungsunverträglichkeiten, geht es in die gleiche Richtung?
Ja.
Die Menschen sind einfach aus ihrer Balance.
Ja, und immer empfindlicher.
Und immer empfindlicher.
Und gleichzeitig spüren sie sich viel weniger, dass sie nicht merken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Sie sind nur empfindlich für das, was von außen kommt. Aber sie selber spüren sich viel zu wenig.
Und können es nicht einordnen.
Sie können das nicht einordnen und achten auch nicht auf die Frühzeichen. Na, wenn man dauernd müde ist und dauernd Albträume hat, dann sollte man einfach mal fragen, warum ist das so? Oder warum habe ich mit 40 Jahren ein schlechtes Gedächtnis?
Ja, da klagen viele drüber.
Ja,
stimmt. Mhm. Unser Heilpraktiker-Kollege Wolfgang Wehrmann schrieb im Heilpraktiker-Verzeichnisheft folgendes Vorwort. Wir waden alle durch einen neuartigen, unsichtbaren Nebel aus sehr kopf- und körpernahen elektronischer Strahlung. Sie entströmt unseren Handys, Funkmasten und Satelliten privater und militärischer Art. Dark und Nacht. Noch ein Zitat von Michail Gorbatschow. Ich habe es ja schon von ihm vorhin was zitiert. Gefahren lauern auf diejenigen, die nicht auf das Leben reagieren. Das Thema Strahlenbelastung geht uns wirklich alle an. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden an Sie, Frau Dr. Rosina Sonnenschmidt. Ja, ein herzliches Dankeschön, dass Sie hier waren bei der Wüstenwelle. Und ja, wenn Sie, liebe Hörer, dieses Thema mehr interessiert, schauen Sie doch beim Heilpraktiker Gesundheitstag rein am 14. März. Und wenn Sie wollen, in einem Monat bin ich wieder hier auf Sendung. Bis dahin, ja, eine sonnige, grippefreie Zeit. Elisabeth Schromm. Möchten Sie noch irgendwas ergänzen? Das war jetzt doch noch
danke.
Eine runde Sache.
Einfach nur danke.
Ja, ich sag auch danke. Also, tschüss.